Einen schönen guten Morgen. Ich musste eben bei der Übersetzungseinladung, übrigens, hallo Irene, ich sehe dich gerade da hinten sitzen, wir kennen uns doch von vor einigen Jahren. Bei der Übersetzungseinladung habe ich an eine Geschichte gedacht, die die Familie Cornell mit mir verbindet. Ich habe nämlich für die Martha übersetzt, als die 1997, war das glaube ich, einen Straßeneinsatz gemacht hat in Siegen. Und dann habe ich für sie übersetzt und zum einen auch gelernt, wie man evangelisiert so ein bisschen, aber vor allem gemerkt, dass sie die Frau ist vom Jugendpastor aus Costa Mesa, fast, aus Chino Hills. So. Und da ist die Verbindung zustande gekommen zur Familie Cornell. Dann war ich 4 Monate später in Kalifornien, habe da den Edmund Senior kennengelernt und der Edmund Junior war zu der Zeit in Belgrad. Aber da ist das alles so entstanden und da hat Gott eigentlich sehr viel draus gemacht. Hinterher ist ja dann der Edmund Senior nach Deutschland gekommen, ist so ein bisschen mein geistlicher Ziehvater geworden in Siegen. Und irgendwann habe ich den Edmund Junior auch mal kennengelernt und ja, jetzt sind wir mehr oder weniger Kollegen. Deshalb ermutige ich euch auf jeden Fall, daran teilzunehmen. Mit Amerikanern Zeit zu verbringen, ist auch immer irgendwie ermutigend, also insbesondere wenn die gläubig sind. Ich habe das immer sehr genossen, die sind auch immer sehr spendabel, die laden einen auch gerne ein zu diversen Dingen. Aber ich kann euch nur das ans Herz legen, kommt da vorbei. Wir Deutschen sind da, glaube ich, ein bisschen anders geprägt. Wir können uns das nicht so gut vorstellen, auch jemanden anzusprechen auf der Straße, so, guten Tag, glauben Sie an Jesus? Nein, dann möchte ich Ihnen jetzt erklären, warum das eine gute Idee wäre. Das fällt uns ziemlich schwer. Wenn ihr übersetzt, dann ist da erstmal die Barriere, können wir, ja, das ist ja dieser Amerikaner, der das glaubt, dass ich übersetze ja nur für den. Also macht das auf jeden Fall und auch mit der Gebäudesituation, vielleicht bevor wir uns ins Wort stürzen. Also wir sind im Moment in Essen so 5 bis 10 Leute, wir sind so etwas 2 Jahre hinter der Entwicklung vielleicht, wenn man das sagen kann, wo diese Gemeinde jetzt gerade ist. Ich war ja hier dabei eine Zeit lang, als wir uns noch getroffen haben bei Edmund und Anne, zum Teil im Wohnzimmer, zum Teil in einer anderen Gemeinde, dann sind wir umgezogen in die andere Räumlichkeit. Ich war mit daran beteiligt, diesen Ort auszusuchen, deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass ihr jetzt schon wieder ausziehen müsst. Kenne den Vermieter, das ist eine schwierige Kiste mit dem. Ja, wir treffen uns im Moment in den Büroräumen von Juden für Jesus, sind wie gesagt, wenn alle kommen, so circa 10 Leute. Einige kleine Kinder, wir haben ein ähnliches Problem, die spielen im Moment in der Küche. Ist ja nicht der optimale Ort, um zu spielen. Und wir suchen also auch jetzt demnächst nach Räumen und es könnte auch ungefähr die gleiche Zeit sein, wo wir was brauchen und gründen einen Verein und so weiter. Ein Gast ist da, der Pierre sitzt da hinten, vielleicht kann er mal eben seine Hand hochheben. Man macht das ja immer so, ne? Herzliche Grüße von den Geschwistern aus Essen und so, genau. Genau, das ist also ein Bruder, der da an meiner Seite ist und der ist mit seiner Frau und seinem Kind auch hier und begutachtet euch jetzt. Wir reden dann über euch hinterher und so. Ja, der wollte gerne mal gucken, wir machen so ein bisschen Calvary-Tourismus. Und noch eine Ankündigung für alle, die jetzt hier nicht auf der Männerfreizeit von Herborn sind. Die Siegener machen auch noch eine Männerfreizeit in ein paar Wochen, vom 3. bis zum 5. Dezember in Rehe im Westerwald. Und wir wollen von Essen aus mit einigen Leuten da gerne hinfahren und können euch nur ans Herz legen, mitzukommen. Ist nicht ganz billig, ist aber auch Vollpension. Also die günstigste Variante kostet 80 Euro von Freitag bis Sonntag. Aber es ist immer eine wahnsinnig gesegnete Zeit. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht konntet aufgrund von Arbeit oder so, nehmt die Gelegenheit wahr im Dezember. Der Gastredner wird der David Gusig sein. Das ist also der ehemalige Bibelschuldirektor von Siegen und jetzige Pastor von Santa Barbara. Und der ist ein Mann, der mich ziemlich viel geprägt hat im Glauben und zu dem ich eigentlich sehr aufschaue. Und deswegen, wenn das irgendwie geht, dann kommt damit hin. Ich habe den Flyer von dieser Konferenz zu Hause. Vielleicht kannst du mich daran erinnern, falls einer hin will. Ich könnte den mir jemandem zumailen. Der Anmeldeschluss dafür ist nämlich schon der 8. November. Okay. Ja, lass uns noch beten, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass hier Leute sind, die dich lieb haben, die mit dir leben wollen, die sagen, mein ganzes Leben, das soll dir gehören. Ich danke dir, Herr, dass dein Geist hier ist, dass du hier bist. Du hast gesagt, wenn zwei oder drei sich treffen in deinem Namen, dann bist du mitten unter ihnen, Herr. Herr, du bist jetzt hier und wir preisen dich dafür. Wir haben eben gesungen, du bist der Heiler, Herr, du bist der Heiland. Und wir bitten dich, dass du der Heiler unserer Seelen bist, auch an diesem Morgen, dass wir ermutigt werden an unserem inneren Menschen, dass wir die ganzen Dinge, die uns Sorge bereiten, die uns vielleicht im Kopf rumschweren und uns ablenken wollen von deinem Wort, dass wir sie mit deiner Gnade, Herr, beiseite geschoben bekommen und auf dich schauen können, Herr. Herr, du weißt, wer hier sitzt, wer wir sind, was wir vielleicht für Sünde in unserem Leben haben, welche Kompromisse wir haben. Du weißt all diese Dinge, Herr, und wir bitten dich, dass du gleich einfach die Buchstaben von dem Papier der Schrift herausnimmst und auf unser Herz schreibst, Herr, jedem das, was er hören muss. Und Herr, dass jeder von uns die kleine Geschichte, die wir lesen werden, ja, die für ihn ist, hört, Herr. Du hast zu denen gesagt, die dich gehört haben und es nicht getan haben, du hast gesagt, ihr seid Heuchler. Ihr seid wie die, die auf Sand bauen. Ihr hört mich, aber ihr tut's nicht. Herr, wir wollen die sein, die es hören und die es tun. Und wir bitten dich, dass du uns Kraft dazu gibst und dass du uns überführst, wenn wir irgendwo Sünde in unserem Leben haben, die uns davon abhält, für dich zu leben. Dass du uns ermutigst, wenn wir dem Feind Glauben schenken. Herr, er lügt uns an und wir bitten dich, dass du einfach Licht in unsere manchmal verwirrten Gedanken scheinen lässt, damit wir nicht auf den Teufel hören. Segne auch die Geschwister, die sich jetzt in Siegen treffen, in Herborn, wo auch immer, bei der Konferenz. Segne du sie, Herr. Und ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du sie führst, dass du einen Ort bereitstellst, der einfach von dir vorbereitet ist, wo vorbereitete Verabredungen stattfinden werden mit Nachbarn, mit Maklern, mit Vermietern. Herr, das ist alles in deiner Hand. Du hast gesagt, wenn wir beten, dann sollen wir sagen, Vater unser im Himmel, Herr, geheiligt werde dein Name. Und dein Name ist höher als alle Namen, die wir in irgendwelchen Portalseiten lesen, um nach Wohnungen zu suchen, Herr. Du bist erhoben, Herr, hoch über all diese Leute und regiere einfach in dieser Gemeinde, Herr. Ich danke dir für die Geschwister hier, segne du sie. Und wir bitten dich auch für den 13. November, dass du Verabredungen schenkst, Herr, dass dein Geist einfach Menschen errettet an diesem Tag, dass in Düsseldorf mehr Menschen zum Glauben kommen. Herr, segne uns, wenn wir dein Wort aufschlagen. Ohne dich verstehen wir nichts, Herr. Wir danken dir in deinem Namen. Amen. Wir sind heute in Matthäus 8 und 9. Der Edmund lehrt etwas langsamer als ich. Der erzählt euch mehr zu einigen Versen. Ich tendiere immer dazu, mehr Verse zu nehmen. Wir versuchen also heute Kapitel 8 und 9 zu studieren. Nicht in der Tiefe, sondern eher im Überblick. Und ich fand es ganz cool, dass die Lea eben von diesem Lied erzählt hat, weil wir nämlich jetzt in diesen zwei Kapiteln einige Geschichten lesen werden, an denen Jesus heilt und wo er als Heiler auftritt und wo wir sehen, wie Menschen auf ihn zukommen und er sagt, dir geschehe nach deinem Glauben und solchen Glauben habe ich ja noch nie gesehen in Israel und so weiter. Und ich hatte so den Eindruck, wir haben uns nämlich nicht abgesprochen, dass das vielleicht eine Sache ist, die der Herr euch gerne weitergeben will und dass der Herr vielleicht die ein oder andere Geschichte jemandem speziell aufs Herz legen will. Insgesamt stehen in diesen beiden Kapiteln, das sind 68 Verse, aber das schaffen wir. Ich glaube, 10 Heilungsgeschichten und die werden immer unterbrochen von so einer kleinen Sequenz, die um Jüngerschaft sich dreht. Und wir werden die einfach relativ zügig durchlesen und dann so ein paar Gedanken dazu haben. Und mir ist immer ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ihr uns, die wir hier vorne so sitzen, stehen und erzählen, eigentlich gar nicht braucht, um mit Jesus zu leben. Wir wollen nämlich verhindern, dass ihr denkt, dass ihr uns braucht und abhängig seid von denen, die euch was aus Gottes Wort lernen. Ihr könnt selber genauso viel aus Gottes Wort lernen. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist eigentlich der Lehrer. Und der Pastor, der ist immer nur so einen Sonntag voraus. Der hat sich vorbereitet, dann ist er, zieht er wieder mit euch gleich am Ende des Gottesdienstes, dann bereitet er sich wieder vor und dann zieht er wieder gleich. So. Und deswegen ist das auch eine Sache, die bei Calvary Chapel betrieben wird. Eine schlichte Auslegung des Wortes, eine Auslegung in der Form, dass man denkt, so erstaunlich war das jetzt irgendwie auch nicht, was er da erzählt hat. Da komme ich eigentlich auch selber drauf. Und das ist genau gut, wenn ihr das denkt, weil das nämlich das ist, was der Herr mit euch ja macht, wenn ihr selber lest. Der Hannes hat ja neulich ich erzähle die ganze Zeit, ne, hab noch viele Verse vor. Der Hannes hat ja neulich die Mail rumgeschickt von der Männerkonferenz in Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr Herren die bekommen habt. Und das Programm von dieser ganzen Konferenz war im Prinzip nur Bibelauslegung mit Essen zwischendurch. Und das ist genau das, was eigentlich uns ja auch ausmacht, so als Bewegung. Und was wir deswegen immer wieder machen. Wir lesen in der Bibel, dann essen wir was zwischendurch. Und dann lesen wir wieder in der Bibel und darin wachsen wir im Glauben. Und das machen wir heute auch. Wir fangen mal an in Matthäus 8, Vers 1 bis Vers 4. Die erste Geschichte. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus hat jetzt hier an der Stelle gerade die Bergpredigt, wie wir sie nennen, abgeschlossen. Und am Ende dieser Bergpredigt, da sagen die Menschen, und es ist in Vers 28 von dem vorangegangenen Kapitel, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen selber seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich finde das irgendwie so krass, dass sie gemerkt haben, Moment mal, dieser Jesus von Nazareth, der lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Die Leute, die wir sonst immer lehren hören, die haben eigentlich überhaupt keine Vollmacht. Das muss ja eine ziemlich trockene Lehre gewesen sein. Und Jesus hat eben sehr viel gesagt und jetzt sehen wir, wie er Dinge tut, die das bestätigen, was er vorher gesagt hat. Hier kommt ein Mann zu ihm, der hat Aussatz. Und Aussatz war zu dieser Zeit, in dieser Kultur, eine unreine Krankheit. Das heißt, eigentlich der Fromme hatte die Aufgabe, sich vom Aussätzigen fernzuhalten. Wenn er ihn berührt hätte, wäre er zeremoniell unrein geworden und hätte nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen dürfen. Der Aussätzige hat immer die Aufgabe bekommen, von der Gesellschaft mehr oder weniger, die ihn umgeben hat, zu rufen: Unrein, unrein, wenn er sich in Gesellschaft bewegt, damit ihn bloß jemand berührt und er dann jemand anderen verunreinigt. Dieser Aussätzige hier, der ruft nicht unrein, unrein, der ruft nach Jesus. Und Jesus reagiert nicht, indem er sagt: Oh, nee, Moment, ich bin hier gerade im Heilungsdienst, ja, ich muss mich jetzt in Reinheit bewahren, Entschuldigung, bleib weg von mir. Er macht genau das Gegenteil. Er geht zu ihm und er berührt ihn. Und die ganze fromme Elite, die drumherum steht, muss eigentlich denken: Er macht sich unrein. Das hätte ich ja nie gemacht. Das sind diese Schriftgelehrten, die ohne Vollmacht aus dem vorangegangenen Kapitel. Und Jesus macht das und er berührt ihn und er sagt: Ich will. Der Mann sagt ja zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er hat den Glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Jesus sagt: Ich will, er rührt ihn an. Er nimmt in Kauf, dass die anderen denken, er verunreinigt sich gerade. Das ist ihm egal. Er sagt: Sei gereinigt und sein Aussatz wird gereinigt. Und dann sagt er zu ihm: Erzähl jetzt niemandem davon. Das ist ein bisschen seltsam, denkt er vielleicht. So, warum? Das ist doch gut, wenn die Leute das merken, dass Jesus heilen kann. Aber Jesus hatte natürlich bei seinem ersten Kommen das Kreuz vor Augen. Das war seine erste Mission. Er kam als der leidende Messias beim ersten Mal. Beim zweiten Kommen kommt er als der herrschende Messias. Und hier wollte er sicherlich nicht Aufsehen erregen und damit vielleicht auch die Besatzer, die Römer, in irgendeiner Form reizen. Er wollte nicht jetzt als jemand verherrlicht werden, der er ja eigentlich noch gar nicht richtig sein würde, nämlich der herrschende Messias, der König, der regiert wie ein König, sondern er würde ja der leidende Messias sein. Ja, und was sehen wir hier? Natürlich ist Aussatz in der Bibel ein Bild für die Sünde. Und wir sehen hier, dass Jesus heilt. Wir sehen hier, dass wir zu Jesus kommen können. Ganz egal, was die Gesellschaft uns sagt. Und wir sehen hier vor allem, dass wir auch mit unserer Sünde, mit dem Aussatz unserer Seele eigentlich zu Jesus kommen können und sagen können: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, das war sozusagen seine Wahlheimat im Norden von Israel, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen, liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ihr seht die zweite Heilungsgeschichte. Diesmal ist Jesus unterwegs. Übrigens sagen die Ausleger, dass Matthäus hier nicht ganz streng chronologisch erzählt, sondern eher so, wie der Herr es ihm beim Schreiben aufs Herz gelegt hat. Wie auch immer, da kommt jemand zu Jesus, der ist Militärbefehlshaber, der ist Römer. Er ist eigentlich von seinem Hintergrund her, würden wir sagen, Heide. Er hatte keine jüdische Prägung. Er ist, wenn er Hauptmann ist, Befehlshaber über circa 100 Leute und er ist sehr mit Autorität vertraut. Er weiß, wenn ich zu jemandem sage, geh hin, setz dich, tu dies, hol mir das, mach das, dann macht er das. Und er selber steht unter der Autorität. Ich kenne mich jetzt nicht in der römischen alten Militärhierarchie aus, aber er hatte jemanden über ihn, der ihm wiederum natürlich Befehle erteilen konnte. Und er kümmert sich, trotz dieses relativ angesehenen, zumindest unter den Römern angesehenen Amtes, um seinen Diener. Das heißt ja hier, nicht meine Frau ist gelähmt und krank oder mein Sohn oder ich, sondern sein Diener ist gelähmt und krank. Wo jetzt schon mal der Kollege Hauptmann vielleicht denken würde, was kümmerst du dich denn um deinen Diener? Hol dir doch einen neuen. Aber er kümmert sich um diesen Diener und er ist besorgt um diesen Diener und so besorgt, dass er zu diesem jüdischen Wanderprediger geht, den er ja besetzt hält als römischer Hauptmann und zu dem sagt, kannst du mir helfen? Ja, das ist so dieses Setting. Er demütigt sich eigentlich öffentlich als der, der als autoritätshabender Besatzer dahin kommt und er sagt, hey, du jüdischer Wanderprediger, auch wenn dein eigenes Volk dir zum Teil nicht glauben will und gerade die Elite von denen, die wir besetzt halten, dir nicht glauben will, ich glaube dir und ich glaube, du kannst mir helfen, beziehungsweise meinen Diener. Und dann sagt er ihm, mein Diener ist gelähmt, er wird gequält. Und Jesus sieht das schon und versteht das natürlich alles, dass er sich demütigt, dass er zu dem lebendigen Gott kommt und sagt, okay, ich komme vorbei und helfe ihm. Und dann sagt der Hauptmann, das brauchst du ja eigentlich gar nicht. Und was er da für einen Gedanken hat, den müsst ihr jetzt mal eben nachverfolgen, zeigt eigentlich, finde ich, dass dieser Hauptmann geglaubt hat, dass Jesus irgendwie Gott ist. Weil er sagt, wenn du Jesus, der du unter Autorität stehst, du bist gesandt, du hast Autorität bekommen von Gott, sagst zur Krankheit, geh, dann geht die Krankheit. Weil die Frage ist ja, wen spricht Jesus hier an, damit der Diener geheilt wird? Zu wem spricht Jesus ein autoritäres oder autoritatives Wort, damit der Diener geheilt ist? Ich glaube, der Hauptmann glaubte zur Krankheit. Ich will damit nicht jetzt lernen, dass Krankheit personifiziert ist oder sowas, sondern einfach, dass der Hauptmann wusste, in diesem Mann ist die Kraft des Schöpfers. Und wenn der sagt, Krankheit, geh, dann geht die Krankheit. Wir glauben bei Calvary Chapel nicht, dass das immer so ist. Das ist ganz wichtig, vielleicht an der Stelle zu sagen. Wir glauben, so wie wir es bei Hiob sehen, wie wir es bei Paulus sehen, dass Gott Krankheit zulässt, Krankheit manchmal nicht wegnimmt, weil er ewige Absichten damit verfolgt, aber dass Jesus, wenn er will, heilen kann. Und von diesem Glauben dieses Mannes ist Jesus beeindruckt und er sagt, das habe ich nicht mal in Israel gesehen. Also bei den Leuten, die das eigentlich wissen müssten, die mit dem Alten Testament vertraut waren. Und er sagt in Vers 11, spricht von den bekehrten Heiden. Viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen. Das heißt, viele, wie dieser Hauptmann, heidnischer Herkunft, das sind wir zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt nicht jüdischer Herkunft seid und an Jesus glaubt, werden kommen und mit den Stammvätern zu Tisch liegen. Das heißt, sie werden eingepfropft, wie Paulus sagt, in die Verheißung, die Gott Israel gegeben hat und sie werden daran teilhaben in Ewigkeit. Und dann sagt er in Vers 12, aber die Söhne des Reiches, das wären die unbekehrten Juden in dem Fall, werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Und ich glaube, da spricht er von der Hölle. Das heißt, er sagt, was bringt es einem Menschen, wenn er jüdischer Herkunft ist, aber nicht an den Gott, dessen Herkunft er irgendwo oder dem er während seiner Herkunft gehört hat, wenn er nicht an den glaubt, das bringt ihm nichts. Aber wie viel bringt es jemandem, der diese Herkunft nicht hat und von Osten oder Westen oder wo auch immer herkommt und ihm glaubt, wie dieser Hauptmann seinem Wort glaubt, dass er solche Autorität hat zu sagen, zu einer Krankheit aus einer Distanz weiche und glaubt, dass die weicht. Und das in einem Rahmen, der ihn demütigen wird, weil alle anderen zugucken und wissen, wer dieser Hauptmann ist. Und deswegen sagt Jesus, er wundert sich übrigens nur zweimal in diesem Sinne im Neuen Testament, einmal über Unglauben und einmal über Glauben, das ist diese Geschichte. Er sagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Interessant, ne? Es geht ja gar nicht um ihn. Es geht ja eigentlich um den Diener. Er könnte auch sagen, dem Diener geschehe, wie du geglaubt hast. Aber er weiß, dass dieser Hauptmann auch persönlich selber da viel mit ihm erfährt, möglicherweise errettet wird durch diese ganze Geschichte, das wissen wir nicht genau. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ich habe gelesen diese Woche, Glaube wird im Verhältnis zum Vertrauen in die Eigenschaften Gottes belohnt. Glaube wird im Verhältnis zum Vertrauen in mein Vertrauen in die Eigenschaften Gottes belohnt. Und dieser Hauptmann, der glaubte ja, dass Gott allmächtig ist und dass Jesus von Gott ist, vielleicht Gott ist. Und dieser Glaube wurde belohnt. Vers 14, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wir nehmen mal noch die nächsten Verse dazu bis Vers 22. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Nächste Geschichte, er ist unterwegs, er kommt in das Haus des Petrus und dessen Schwiegermutter liegt fieberkrank da nieder. Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, dem einen oder anderen Mann wäre es ja vielleicht recht, wenn die Schwiegermutter da niederliegt, weil sie ihn so sehr piesackt. Aber es ist natürlich Unsinn. Er kommt in dieses Haus und er hat die nächste Situation, jemand ist krank. Er rührt wieder ihre Hand an, eine Parallele zu der Geschichte mit dem Aussätzigen. Matthäus fasst das hier sehr zusammen. Wir wissen nicht, ob er darum gebeten wird, ob er das sieht und sie sofort anrührt. Ich denke mal, dass es so war. Was macht sie? Sie zeigt die richtige Reaktion auf Heilung. Sie steht auf und sie dient ihm. Sie steht nicht auf und macht erstmal das, was ihr Fleisch jetzt gerne möchte, sondern sie steht auf und sie dient Jesus. Das sollten wir natürlich immer machen, wenn er uns in irgendeiner Form heilt oder befreit. Dann tut er das nicht, damit wir zurückgehen in die Welt, um uns dann da zu vergnügen, sondern er tut das, damit wir an seinem Reich arbeiten. Und weiterhin, er ist hier in dieser populären Phase seines Dienstes. Bringen sie Besessene zu ihm und er treibt Geister aus und er heilt alle Leidenden. Ein Kommentator sagt, wahrscheinlich kommen auch ziemlich viele Leute zum Glauben an ihn während dieser Phase. Das ist natürlich komplizierte Theologie zum Teil, wenn man darüber nachdenkt, das könnt ihr auch mal machen, wie kommt jemand zum Glauben vor dem Kreuz, aber das war ja so, dass die Leute vor dem Kreuz prophetisch an den Messias geglaubt haben, so wie wir jetzt historisch an ihn glauben. Wir schauen zurück aufs Kreuz und werden errettet. Die haben vorausgeschaut, wie Abraham, wie David, wie Isaak, wie Jakob auf den Messias, der kommen würde und werden dadurch diesen Glauben errettet. Diesen vorausschauenden Glauben haben vermutlich zu dieser Zeit einige, die geheilt werden von Krankheiten, aber vor allem von der Sünde. Und Matthäus, er zitiert sehr viel aus dem Alten Testament, er zitiert hier zum achten Mal aus dem Alten Testament in seinem Evangelium, in dem Fall aus Jesaja 53, Vers 4. Und er sagt, deshalb steht über den Messias in Jesaja, er nahm unsere Schwachheiten und er trug unsere Krankheiten. Ich komme gleich nochmal kurz auf eine Sache da zurück. In der nächsten Passage, da sahen wir jetzt wiederum eine Volksmenge, die hinter ihm hergeht. Er bewegt sich Richtung See Genezareth und Schriftgelehrte, das waren ja sozusagen die Top-Theologen, die Elite-Ausleger, die die Leute da hatten, die kommen zu ihm und einer sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ob er das dann macht oder nicht, wissen wir nicht genau. Jedenfalls antwortet ihm Jesus so sinngemäß, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wenn du mir nachfolgst, aber ich habe nicht mal einen Ort, wo ich abends meinen Kopf hinlegen kann, um zu schlafen. Ich will dir gerne auf eine Sache hinweisen, die mir aufgefallen ist, und ich würde die mal individuelle Kostenrechnung nennen beim Lesen. Petrus hatte ein Haus. Oben steht, Jesus geht in Petrus' Haus. Er hat dieses Haus zumindest für eine Zeit lang verlassen, weil er mit Jesus umhergezogen ist. Er hatte eine Schwiegermutter, das heißt, er hatte wahrscheinlich eine Frau. Wir wissen jetzt nicht genau, ob die noch gelebt hat, ob die in dem Haus geblieben ist bei der Schwiegermutter. Also ich stelle mir so Sachen immer vor beim Lesen. Und wie war das denn dann für den, wenn er berufen wurde und er geht dann mit Jesus, er hatte dann eine Frau, hatte eine Schwiegermutter und ein Haus, hatte der vielleicht auch Kinder, wenn er eine Frau hatte? Ich will nicht zu viel spekulieren. Ich will euch nur auf eine Sache hinweisen. Er hatte Besitz und Familie. Einige Verse weiter sagt Jesus zu diesem Schriftgelehrten, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du nicht mal ein Kissen haben, wo du deinen Kopf drauflegst. Besitz und Familie, nicht mal ein Kissen. Wir sehen innerhalb von wenigen Versen eine ziemliche Unterscheidung. Ja, er sagt zu dem einen, sei dir dessen bewusst, wenn du mir nachfolgst, dann weißt du nicht mal, wo du dich hinlegen wirst. Und er geht zu dem anderen ins Haus und kümmert sich um dessen Familie. Ich will damit sagen, Jesus nachzufolgen ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Wir sehen am Ende vom Johannesevangelium, dass Petrus sich so ein bisschen beschwert bei Jesus. Und er sagt, weil Jesus ihm so verheißt, na, du wirst Leid erfahren für mich. Und dann sagt Petrus so, ja, wie ist das denn mit dem da? Und er meint Johannes. Und dann sagt Jesus nur zu ihm, der hat, ich sag mal sinngemäß, ne, er hat so seinen eigenen Weg mit mir. Was geht's dich an, wie der mit mir leben wird? Kümmer du dich lieber darum, na, dass du mich nicht verleugnest und so weiter. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, dass wir nicht, wir suchen immer gerne, wenn wir im Glauben wachsen, nach irgendwelchen Mustern, nach so Schablonen. Und wir kriegen auch sehr viele Angebote dieser Schablonen. Es gibt sicherlich ein tolles Jüngerschaftsbuch zur Koste der Nachfolge, opfere alles, was du hast, bis aufs letzte Kissen. Und es gibt bestimmt auch ein tolles Buch, Lebe im Überfluss mit Versen, ne, mit Haus und Familie und so. So vor 10 Jahren, da war ich selber ziemlich gesetzlich. Und da habe ich, da war ich auch in der, ich würde mal sagen, Fraktion ohne Kissen. Und jetzt bin ich in der Fraktion Wohnung und Familie. Aber da war ich sehr gesetzlich und habe ich sehr viel darauf geachtet und ich hatte einen sehr starken richtenden Geist und habe immer so gedacht, ja, der hat ein neues Auto, fleischlich. Ne? Der denkt über seine Rente nach mit 20, ja, fleischlich. Der, weiß ich nicht, ne? der will Familie haben, ach, ist auch fleischlich, was ist denn, wenn Gott was anderes macht? Und ich habe gedacht, ich bin Gott so ein bisschen, ne? Und ich habe das Berufungsbüro und verteile die so. Und das war total falsch und Gott hat mich sehr heftig davon überführt. Und jetzt erkenne ich bei mir so eine Tendenz, zum Spießer zu werden, so ein christlicher Spießer zu werden. Ja, und frage mich dann immer, bin ich noch nah an Jesus dran? Höre ich noch genau das, was er mir sagen will? Oder bin ich jetzt so bequem in mein geistiges Sofa gefallen, dass ich bis zum Ohren drin hänge? Und da hat Gott einfach zu meinem Herzen gesprochen, als ich das hier gelesen habe und gemerkt habe, es ist einfach nicht bei allen gleich. Es ist sehr individuell. Im Moment hat er mir persönlich gesagt, alles in Ordnung, tu weiterhin, was ich dir sage. Vielleicht hast du irgendwann nochmal eine kleine Wohnung oder was auch immer, keinen Job, wie auch immer. Im Moment ist alles okay. Was nicht heißt, dass ich das jedem sage, so muss es sein. Und wenn du so ein junger Eiferer vielleicht bist, darüber nachdenkst, in die Mission zu gehen und so weiter. Mach das, wenn der Herr dir das aufs Herz legt, aber mach keine Schablone draus und pass auf dein Herz auf, dass du nicht anfängst zu richten, weil wir im Leib einfach beides brauchen. Wenn ich jetzt nicht Leute hätte, wie in Siegen zum Beispiel, die sehr etabliert sind, aber die ganz treu mit Jesus leben, dann kämen wir wahrscheinlich in Essen auch nicht klar. Und ihr in Düsseldorf ohne die Leute in Herborn auch nicht. Wenn wir aber nur diese Art von Leuten hätten im Leib und keiner geht raus und keiner ne, zieht in die Mission und opfert alles bis aufs Letzte Ende, das machen ja auch die, die etabliert sind, also versteht mich nicht falsch, aber das äußerlich sieht man das nicht unbedingt so, dann hätten wir auch ein Problem. Also es ist eine individuelle Sache und wir müssen einfach Gott immer persönlich fragen, wie sieht es aus bei mir, was ist denn meine Hauptversuchung, wo ist mein Fleisch voll im Weg und was willst du von mir? Ja, und dann sagt er hier zu diesem einen Mann, eine seltsame Sache so, sollen doch die Toten deinen Vater begraben. Wahrscheinlich war dieser Vater noch nicht gestorben. Und was Jesus hier meint, ist im Prinzip, wenn du mir nachfolgen willst, du Schriftgelehrter, dann würde das für dich bedeuten, aus dem familiären Setting, in dem du jetzt im Moment bist, rauszugehen und hinter mir herzuwandern. Und sollte dein Vater in der Zwischenzeit sterben, dann wird sich da schon niemand drum kümmern. Dieser Satz, lass die Toten begraben, heißt wahrscheinlich, lass die geistlich Toten, die körperlich Toten begraben. Das heißt, es wird irgendjemanden da geben, das musst du nicht sein, sagt er diesem Mann, der dann deinen Vater begräbt, falls der stirbt. Du hast jetzt wichtigere ewige Dinge zu tun, also folge mir nach. Vielleicht ist der Schriftgelehrte mitgegangen, vielleicht ist er nicht mitgegangen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Lied von ihm. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger, Vers 23, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Und die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Ihr kennt die Geschichte bestimmt, ihr habt sie vielleicht schon mal ausgemalt im Kindergottesdienst. Jesus ist weiterhin unterwegs, er hat seine Jünger dabei. Er ist im Norden von Israel zurzeit tätig und sie steigen in ein Boot und fahren über den See Genezareth auf die andere Seite und er ist total müde. Er war Mensch und Gott in einer Person. Er ist sehr müde. Er schläft ein. Und typisch für diesen See sind solche Winde, die ziemlich schnell entstehen, die durch das Jordantal sich dann Geschwindigkeit holen und dann auf dem See ja, zu so einer Art Sturm werden können. So etwas entsteht und die Jünger, die da rudern, merken das, wundern sich vielleicht, dass Jesus nicht wach wird, wenden sich aber dann an ihn und sagen, Herr, du musst uns retten, wir kommen sonst hier um. Interessant, wir denken mal ein bisschen zurück, stellt euch mal den Tag vor, den sie gerade miterlebt haben. Ne? Einer wird vom Aussatz geheilt, ein Diener eines Hauptmanns wird geheilt aus Distanz, er lehrt in einer Weise, die sie überhaupt nicht kennen, die Schriftgelehrten als Pappfiguren dastehen lässt, die ohne Vollmacht sind. Petrus Schwiegermutter wurde geheilt und jetzt kommt Sturm auf und sie haben Angst, dass sie ertrinken. Ich hätte auch Angst gehabt, dass ich ertrinke, mit Sicherheit. Ich hätte ihn schon früher geweckt und gesagt, ja, hallo, 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 kannst du jetzt nicht schlafen? Aber er sagt, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Und dann bedroht er den Wind, er bedroht wieder Materie, sehen wir hier, weil Krankheit ist ja irgendwie auch Materie. Er bedroht die Krankheit und sie geht. Er bedroht den Wind und er geht. Er bedroht die Wellen, die See und sie gehorchen ihm. Er ist der Schöpfer in menschlicher Gestalt, der Erhalter des Universums. Er hält diese Nussschale da auf dem See, er hält sie zusammen. Telefon. Er hält sie zusammen und die Jünger, die wundern sich natürlich und sagen, was ist denn, also die Menschen, von denen hier die Rede ist, in Vers 27, die Menschen aber wunderten sich, sie sind ja auf dem See, so viele Menschen können ja das nicht sein. Die Menschen im Boot, die Jünger, wundern sich und sie sagen, was ist das denn für einer, der zum Wind sagt, hör auf und der Wind gehorcht ihm. Ich habe so den Eindruck, dass der Hauptmann, der schon wusste, dass die Krankheit ihm gehorchen wird, etwas weiter war als die Jünger, die hier sagen, was ist das für einer, und Wind und See gehorchen ihm. Und was wir natürlich hier sehen, auch für uns heute in Düsseldorf im Jahr 2010, ist, dass Jesus völlig in der Lage ist, materiellen Sturm zu stillen. Das glaube ich auch immer noch, dass er das macht. Aber natürlich auch immateriellen, seelischen Sturm, lebensweltlichen Sturm zu stillen, so wie du das eben beschrieben hast. Und dass er nur ein Wort sprechen muss und dass ich aufpassen muss auf mein Herz, dass ich nicht kleingläubig werde bei all den Dingen, die ich erfahre, dass Gott mir hilft. Ihr müsst ja immer daran denken, wenn ihr Christen seid, wenn ich Gott vertraue, dass wenn ich heute sterbe, sein Wort so tragfähig ist, dass ich in den Himmel gehen werde aufgrund seines Wortes, dass ich errettet werde, dass ich nicht in die Hölle gehen muss, dass ich nicht verloren sein werde. Wenn ich das glaube, dann darf eigentlich nichts in meinem Leben passieren, was mich, von dem ich denke, ja, erretten kann er mich, erretten kann er mich vor dem Teufel und vor der Hölle und so weiter. Aber das kann er vielleicht nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist auf jeden Fall der Feind, der uns erzählt, Gott kann das nicht. Ne? Ich war mal eine Zeit lang arbeitslos und das ist eine fürchterliche Sache, arbeitslos zu sein. Und wir haben einen, der jetzt zu unserer Bibelstunde da kommt, der im Moment auch auf der Suche ist nach einem Job. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Wir haben diese kleinen roten Heftchen, die hier hinten liegen, mit der 4 drauf. Davon haben wir so 8000 Stück in Essen verteilt. Und er ist in dieser Phase, wo er sich bewirbt. Und das heißt, wenn man sich bewirbt, ihr kennt das ja vielleicht, immer wenn das Telefon klingelt, dann denkt man, ah, das ist jetzt die neue Stelle. So. Oder wenn man geht zur Post und denkt, da ist so ein großer, wenn es ein großer Umschlag ist, meistens schlecht, dann ist die Bewerbungsunterlage drin. Bei einem kleinen Umschlag denkt man, oh, das könnte es sein. Mit dieser Hoffnung geht er zum Briefkasten. Was findet er? Unser Traktat. Und er hat den Eindruck, dass Gott ihm sagt, kümmere dich erstmal um dein Herz. Er war nämlich 6 Jahre nicht mehr in der Gemeinde. Er ist irgendwie christlicher Herkunft, war 6 Jahre in keiner Gemeinde, hat eine Frau und hat auch Kind und hat das irgendwie alles schleifen lassen und hatte jetzt diese Hauptsorge, ich brauche wieder einen Job. Und Gott hat eine andere Hauptsorge im Moment für ihn. Und er findet unser Traktat und traut sich, das fand ich gut, dann zu unserer Bibelstunde zu kommen und hatte so, ne, das Gefühl, dass der Herr ihm sagt, komm erstmal mit mir wieder, ne, an den Start, ins Reine. Und ich kümmere mich schon um dich. Und vielleicht hast du ja irgendeine solche Sache, die dich beschäftigt, die dich nicht schlafen lässt, so wie Jesus hier schlief, von der du denkst, wenn das jetzt nicht in den Griff kommt, dann kommen wir hier in dieser Sache um. Und ich denke, Gott will dir ganz sicher sagen, da bin ich sehr von überzeugt, insbesondere weil wir das heute noch besungen haben, vielleicht können wir das gleich nochmal singen. Mach dir keine Sorgen, wenn du ihm vertraust, dass er deine Seele retten wird vom Teufel. Wovor soll er dich denn dann nicht retten? Und als er an das jenseitige Ufer, Vers 28, gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm 2 Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, sodass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen, sehr traurig, sie fliehen vor Jesus, flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Er kommt auf der anderen Seite an und da kommen diese beiden Männer. Aus dem einen oder anderen Jesus-Film kennt man die manchmal, wie die da irgendwie so, das müssen ja fürchterliche Gestalten gewesen sein, sehr bösartig steht hier, waren sie. Sie kommen aus der Gruft und sie waren besessen. Aus den anderen Evangelien wissen wir, das waren 2000 Dämonen, die verteilt auf diese beiden Männer in denen gesteckt haben. Ich weiß nicht, ob 1 zu 1999 oder 1000 zu 1000, aber sie waren sehr bösartig. Sie hatten massiv okkulte Belastung oder wie auch immer wir das nennen würden. Jesus hat da keine Angst vor. Ja. Die Jünger haben vielleicht Angst, als sie da angerannt kommen. Und die Dämonen erkennen Jesus, Dämonen sind übrigens gute Theologen, der Teufel auch. Aber sie sind dem Gott, um den sie so gut Bescheid wissen, ja bei weitem unterlegen. Sie sprechen den Herrn an und sagen, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu verderben? Sie wissen um das endliche Gericht am Ende, wenn Gott Gericht halten wird, aus der Offenbarung. Das kennen sie. Und sie wissen, irgendwann ist unsere Zeit zu zerstören vorbei. Aber doch noch nicht heute. Und das fragen sie im Prinzip. Und dann sagen sie, wenn du uns austreibst, das stellen sie überhaupt nicht in Frage, so, wir sind 2000, du bist alleine. Das ist überhaupt keine Frage. Sie wissen, Jesus ist stärker. Und sie sagen nur, wenn du uns austreibst, könnten wir vielleicht in die Schweine gehen, dann können wir die nämlich noch zerstören, wenn wir schon in keinem Menschen sein können. Jetzt die Frage, warum erhört denn Jesus, in Anführungszeichen, das Gebet des Dämons, was zerstören zu können, nämlich eine Herde Schweine? Ich glaube, er macht das, um die Eingrenzung des dämonischen Unheils zu verringern. Wenn er sie ausgetrieben hätte, hätte er sie ja quasi irgendwo einsperren müssen, sonst sind sie als nichtstoffliche Wesen unterwegs. Und er wollte, denke ich, verhindern, dass sie in andere Menschen gehen. Und deswegen hat er sie in die Schweine geschickt, um dann Unheil zu verhindern. Aber was ja so traurig ist an dieser krassen Geschichte, dass die Leute, die das sehen, die Hüter, wie es hier heißt, vor Jesus fliehen, anstatt vor den Besessenen. Natürlich hat er mal eben ziemlich viel der wirtschaftlichen Absicherung dieser Männer zerstört. Er hat eine Herde Schweine von ihnen in den See geschickt. Und vielleicht hatten sie keine anderen Schweine. Das war eine ziemlich große Herde. 2000 Schweine finde ich schon ziemlich viel. Und natürlich denken sie vielleicht, Moment, der Mann, kann der denn gut sein, wenn der meine wirtschaftliche Existenz zerstört? Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Vielleicht hatten sie auch 10.000 Schweine und das war eine von 5 Herden. Jedenfalls traurig daran ist ja, sie fliehen vor Jesus, davor kann ich eigentlich immer nur ins Verderben fliehen, vor Jesus. Und sie gehen zur Stadt und sagen, da ist dieser Jesus, ne, und wir müssen den bitten, dass er geht. Und dann geht die Stadt hinaus und bittet Jesus, ich finde das einer der traurigsten Verse im ganzen Neuen Testament, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Da kann man ja nur beten, dass das nie in Düsseldorf oder Essen oder so zu viele Leute so sehen und Jesus unser Gebiet verlässt. Er hört auf diese Menschen und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Das war seine Wahlheimat Kapernaum. Er fährt also wieder zurück. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, das ist die Geschichte mit dem Loch in der Decke, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Als aber die Volksmenge sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Jesus kehrt zurück an die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Die Volksmenge, die er da zurückgelassen hatte, als er mit dem Boot rübergefahren ist, ist noch da. Sie kommen zu ihm. Er ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr genau, wo er gerade ist. Da müsst ihr selber jetzt mal nachlesen. Er ist, glaube ich, in einem Haus von irgendjemandem. Lest das mal zu Hause, das ist die Hausaufgabe. Er ist in einem Haus von jemandem und da sind so viele Leute, die sich da drängen, dass die mit ihrem Freund nicht mehr zu ihm kommen. Dann ist das ja die Geschichte, wo sie aufs Flachdach gehen, das abdecken und ihn dann herablassen, damit er vor Jesus sein kann. Dieser Gelähmte ist dann bei Jesus und er sagt zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Die Schriftgelehrten stehen da, sagen, er lästert. Nur Gott kann Sünden vergeben. Er ist nicht Gott. Wie kann er Sünden vergeben? Jesus, wir lesen da so locker drüber, ne? Sieht ihre Gedanken. Ich kann das nicht, weiß nicht, ob ihr das könnt, aber Jesus war Gott und Mensch in einer Person. Er sieht ihre Gedanken. Und er sieht den Gedanken, er lästert. Und dann sagt er zu ihnen, das ist eine Frage, die man gut beantworten kann. Was wäre denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind vergeben oder steh auf in deinem Bett und geh. Das erste ist leichter zu sagen. Ich kann jemandem sagen, deine Sünden sind vergeben und ich kann es nicht überprüfen. Ich kann aber einem Gelähmten, wenn ich dem sage, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, dann kann ich das überprüfen und gucken, ob er das macht. Und deswegen sagt Jesus, meine Aussage, deine Sünden sind vergeben, ist tragfähig. Und um euch zu zeigen, dass das hält, sage ich jetzt noch was anderes und demonstriere, wie tragfähig, wie wirksam meine Worte sind. Und dann sagt er zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er steht auf, nimmt sein Bett und geht. Und eigentlich hätten diese Schriftgelehrten, die gesagt haben, er lästert, merken müssen, er ist Gott. Er ist Gott in Menschengestalt. Er ist der Messias. Wenn er sagt zu jemandem, deine Sünden sind vergeben, sind dessen Sünden vergeben. Und wenn er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann ist dieser Mensch geheilt. Sie verhärten ihre Herzen, das erfahren wir aus anderer Stelle, aber da sind Volksmengen, Vers 8 haben wir das gelesen, die das sehen und sie fürchten sich. Sie wissen ja irgendwie nicht anzufangen, während der ganzen Zeit, wenn ihr da durch die Evangelien lest, wissen sie nicht so richtig, wie sie mit Jesus da umgehen sollen, der solche Vollmacht hat, und sie fürchten sich, aber sie verherrlichen Gott, der solche Vollmacht hat, die er den Menschen gegeben hat. Vielleicht dachten sie, er ist ein Mensch und Gott hat ihn bevollmächtigt. Dass sie nicht dachten, er ist der Messias. Aber sie fürchten sich aufgrund der Kraft, die Jesus da zeigt. Ja, wir lernen natürlich daraus, dass Jesus vergeben kann, dass er uns vergeben kann. Ich weiß nicht, ob du errettet bist, wenn du jetzt hier so vor mir sitzt. Ich kenne nicht alle, die hier so sitzen. Das ist das Allerwichtigste für dich, zu klären mit Gott, dass du errettet bist. Das ist wichtiger als körperliche Gesundheit und wirtschaftliche Sicherheit und so weiter. Jesus kann Sünde vergeben, weil er Gott ist. Lästert er nicht Gott, wenn er sagt, deine Sünden sind vergeben. Und er ist in der Lage, natürlich zu heilen. Wir sehen das immer wieder. Und vor allem so eine Fußnote hier. Der Gelähmte ist ja nicht alleine zu ihm gegangen, sondern seine Freunde sind zu ihm gegangen. Ich habe einen Brieffreund, einen E-Mail-Freund, der nicht gläubig ist, glaube ich. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich denke, dass das nicht ist. Und der ist in München. Und der hat sich beim Volleyballspielen verletzt. Hat geschrieben, so, er ist irgendeinem Ball hinterher gehechtet und dann ist er jetzt 50 schon. Er ist eigentlich ziemlich fit, aber ist eben beim Volleyballspielen hat er sich verletzt und hat jetzt ein großes Problem mit seinem Knie. Und der schrieb mir, es wäre total schwierig für ihn gewesen, irgendeinen zu finden, der ihn mit seinem Knie zum Orthopäden fährt. Und dann ist er dann für 50 Euro mit einem Taxi zum Orthopäden gefahren. Und da habe ich gedacht, das darf aber keiner sagen, den ich kenne, der mich kennt, der krank ist. Und das hat mich irgendwie ziemlich nachdenklich gemacht. Natürlich ist das bei körperlicher Beschwerde wie einem kaputten Knie schon total traurig, wenn jemand sowas sagt. Insbesondere, wenn das geistlich ist, wenn jemand nicht gläubig ist. Das heißt, wir müssen Gott immer fragen, gibt es irgendjemanden in meiner Lebenswelt, irgendjemanden, den ich kenne, auf den du mich aufmerksam machen willst, den ich mal zu Jesus bringen soll im bildlichen Sinne. Das kann ja ein Flyer sein, ein Anruf, Telefonat, ihr wisst das selber, es gibt tausend Wege dafür. Aber hier ist das entscheidend und wir wissen nie, wenn wir das machen, was daraus wird. Die sind ja nicht mit dem dahin gegangen, damit er seine Sünden vergeben bekommt. Die wollten ja nur, dass er wieder laufen kann. Und er hat trotzdem seine Sünden vergeben bekommen. Und das ist immer etwas Lohnendes, wenn wir uns für andere einsetzen, dass die irgendwie zu Jesus kommen. Und als Jesus von dort weiterging, Vers 9, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, ihr merkt das, ne, immer so diese nörgelnden Schriftgelehrten und Pharisäer im Hintergrund, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus, der Autor dessen, was wir gerade lesen, schreibt hier gerade seine eigene Berufung auf. Daran sehen wir schon, dass er mit der Chronologie ein bisschen spielt. Er war Zöllner, das heißt, er war Zolleinnehmer, das heißt, er war jüdischer Herkunft, aber hat für die Besatzungsmacht gearbeitet und hat deren Zölle eingetrieben. Die Zolleinnehmer, die konnten ja dann in ihren Zollhäusern sitzen und dann sagen, ja, du willst hier vorbei mit deinem Gut, das macht so und so viel. Und sie konnten da natürlich auch einen Aufschlag draufpacken und den Überschuss einkassieren. Deswegen waren sie ziemlich verhasst bei den Leuten, die zu bezahlen hatten. Dieser Matthäus saß in so einem Zollhäuschen. Jesus beruft ihn, das wird ja nur ganz kurz beschrieben, sehr demütig, schreibt er über sich selber, finde ich, schreibt er über seine eigene Berufungsgeschichte. Und um sich bei Jesus zu bedanken, er hat auch ein Haus, wir sehen Vers 10, macht er so eine kleine Party und er lädt die ein, die er kennt. Andere Zöllner und Sünder. Das sind seine Freunde und seine Familie. Zöllner und Sünder. Und die lädt er ein. Aber auch, ich denke, mit einer guten Absicht, diesen Jesus, denen bekannt zu machen, wie wir das gerade in der Geschichte zuvor gelesen haben. Und Jesus geht dahin, geht aber keinen Kompromiss ein, kleine Fußnote für uns, wichtig, immer wenn wir mit Sündern in Anführungszeichen zu tun haben, das geht, aber wir gehen keine Kompromisse ein. Als Christ Jesus geht keinen Kompromiss ein, da er sündigt nicht, weil er umgeben ist von solchen Leuten. Aber die Pharisäer, die hätten das natürlich nie gemacht. Ne? Die sagen, ja, da haben wir es wieder. Ja, er hat den Aussätzigen angepackt. Er tut Wunder am Sabbat. Und jetzt isst er. Essen war in der Kultur noch viel stärker als bei uns. Ein Zeichen von Gemeinschaft, von wir gehören zusammen. Er isst mit Zöllnern und Sündern. Das hätten die natürlich niemals gemacht, um ihre reine religiöse weiße Weste nicht zu beschmutzen. Und dann sagt er, diese Leute sind seelisch krank und sie brauchen einen Arzt. Nämlich mich, Gott, den Arzt. Und ihr, die ihr das Alte Testament kennt, ihr müsstet das wissen. Ihr müsstet zum Beispiel, Hosea 6, Vers 6 ist das, Vers 13, dieses Zitat, kennen, dass Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Aber sie denken da nicht dran. Sie denken, Gott will nur Schlachtopfer. Gott will nur das Gesetz. Gott will, dass alles schön seiner Ordnung nach läuft und keine Barmherzigkeit. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten lassen nichts zu, was barmherzig wäre. Und er sagt, das ist falsch. Gott hat keinen Gefallen an äußeren Ritualen ohne innere Realität. Und er sagt, ich bin nicht so. Ich bin nicht gekommen, damit Gerechte oder die, die meinen, gerecht zu sein, gerecht heißt im Neuen Testament so viel wie richtig, damit die, die denken, sie würden vor Gott schon richtig leben, dann noch mehr von Gott hören, sondern ich bin eigentlich gekommen zu denen klar ist, dass sie vor Gott nicht richtig leben, dass sie Sünder sind, dass sie ein großes Problem mit ihrer Sünde haben und denen will ich barmherzig sein. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken von Neuem auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Johannes war vielleicht zu der Zeit im Gefängnis und er war der letzte Prophet, wenn ihr so wollt, des alten Bundes. Seine Jünger, die von Johannes, waren natürlich massiv geprägt von ihm und dachten in diesem alten Bund. Dazu gehörte unter anderem Fasten als eine Form von Frömmigkeit. Die Pharisäer hatten das ja auch. Denen fehlte nur die innere Realität, die die Johannesjünger hatten. Das war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und jetzt fragen die aus einem ganz guten Motiv eigentlich heraus, wie kommt das eigentlich, dass deine Jünger nicht fasten? Die liegen da ständig irgendwo zu Tisch und essen, lesen wir. Und wie kommt das, dass die nicht fasten? Und dann sagt er, im Prinzip, ich bin der Bräutigam, sie sind die Braut, ich bin noch bei ihnen. Es kommt die Zeit, da werden sie trauern. Wir sehen eigentlich Trauern und Suche nach Gott als so zwei Gründe zu fasten, auch im christlichen Leben, in der Bibel. Und sie sagen, er sagt, ich werde irgendwann weggenommen sein, dann werden sie fasten, Vers 15. Aber ihr könnt nicht neuen Wein in alte Schläuche schütten oder neues Tuch, neuen Stoff auf ein altes Gewand kleben. Der neue Wein ist der neue Bund. Das neue Tuch ist der neue Bund. Der alte Schlauch ist der alte Bund. Das alte Gewand ist der alte Bund. Das heißt, er sagt, ihr könnt Gesetz und Gnade nicht vermischen. Und ihr könnt nicht die Prinzipien von Gesetz und Gnade vermischen. Denn dann wird beides verwässert. Das sehen wir übrigens ziemlich gut, auch in unserer Gesellschaft. Wenn ich das Gesetz nicht gesetzmäßig gebrauche, wie es Timotheus schreibt, nämlich um den, der nicht überführt ist, zu überführen, und ich verwässer das durch Gnade, dann wird es kraftlos. Das ist die typische Evangelisation. Jesus liebt dich, lass das Gesetz weg und er hat einen Plan für dein Leben und jetzt sollst du an ihn glauben, weil dann dein Leben ganz reich wird. So, das reißt die meisten Sünder nicht von ihrer Sünde weg. Ich muss überführt sein irgendwann, sonst werde ich nie zu Jesus kommen. Wenn du bei Jesus bist, dann bist du irgendwann überführt worden von deiner Sünde, sonst bist du noch nicht bei Jesus. Und wenn ich das Gesetz verwässere durch Gnade oder weglasse, dann ist die Kraft weg. Genauso umgekehrt, wenn ich die Gnade Gottes habe, von der Titus schreibt, das ist quasi die Kraft, aus der ich lebe. Die macht selig, aber die macht mich auch heilig. Die bringt mich zum Herrn, um Rechtfertigung zu erlangen und sie führt mich im Herrn, um meine Heiligung zu fördern. Wenn ich da das Gesetz reinpacke und sage, ja, okay, das ist schon mit der Gnade, aber hier ist Regel 1, hier ist Regel 2, stille Zeit, jeden Tag, 15 Minuten, sonntags in die Chapel gehen, mitschreiben, zuhören, aufmerksam gucken, nicht einschlafen. Und, ja, zum Outreach gehen, das ist besser vor Gott als nicht zum Outreach gehen, dann mache ich die Gnade kaputt. Das heißt, ihr müsst beides trennen. Ich muss mal gucken, der Unbußfertige, Hartherzige, Hochmütige braucht das Gesetz. Der Demütige, ne, Zerbrochene, Bußfertige, der braucht die Gnade. Das gilt für die Leute, die bei Jesus angekommen sind und errettet sind, wie auch für die, wo das nicht der Fall ist. Die brauchen zunächst mal das Gesetz, deswegen steht auch in diesem kleinen Traktat erstmal was über das Gesetz und dann die Gnade. Und da sagt Jesus hier, das dürfen wir nicht vermischen. Ihr schafft das noch, wir haben es gleich gepackt. Seid froh, der Chuck, der hat schon lange gesprochen damals. Der hat 10 Kapitel Altes Testament oder 5 Neues Testament gemacht und schon mal so 2 Stunden geredet. Wir haben jetzt ohne die Geschichten vorhin 3/4 Stunde. Ja. Die meisten haben die Augen noch auf. Nein. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden. Aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er, geht vor, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Wir sehen hier wieder jemanden, der ein öffentliches Amt bekleidet, der sich demütigt, um von Jesus gesegnet zu werden. Das war bei dem Hauptmann jemand heidnischer Herkunft. Das ist hier jemand jüdischer Herkunft, ein Vorsteher, ein Synagogenvorsteher, der sich öffentlich demütigt, sich vor Jesus niederwirft, was Jesus übrigens zulässt. Das ist ganz wichtig, er lässt zu, dass er angebetet wird im Prinzip, weil er weiß, dass er Gott ist. Und dieser Mann kommt um seiner Tochter willen und wir sehen wieder, wie Jesus darauf eingeht, wenn jemand sich vor ihm demütigt und ihn um Hilfe bittet. Wir sehen diese Frau, die sich demütigt, die versucht, Jesus zu berühren, um geheilt zu werden und die glaubt, dass wenn ich nur sein Gewand berühre, dass ich geheilt werde. Da war vielleicht so ein bisschen Aberglaube mit drin. Wir sehen diesen gleichen Aberglauben später in der Apostelgeschichte, da seid ihr, glaube ich, sonntags, ne? Wo Paulus Schweißtücher Leute heilen und das wahrscheinlich auch irgendwie Aberglaube war und Gott sagt, was soll's so ungefähr, ich segne euch trotzdem aus Gnade. Vielleicht war diese Frau mehr abergläubig als gläubig, aber sie kommt zu Jesus und sie wird geheilt und dann kommt er zu dieser Tochter und da sind halt jetzt die inszenierten Trauernden. Deswegen können die erst weinen und eine Minute später ihn auslachen. Das war halt üblich, dass wenn ein Trauerfall da war, dass dann die Klageweiber, kennt ihr vielleicht den Begriff, kamen und dann halt geklagt haben. Und das findet da gerade statt. Und Jesus sagt, sie schläft nur. Da gibt es so eine kleine Diskussion unter den Leuten, die das aussehen. Die einen sagen, sie war tot. Er nennt das Schlaf. Die anderen sagen, sie war nicht tot. Sie hat geschlafen, tief geschlafen. Sie war vielleicht im Koma. Jedenfalls sagt er, sie schläft nur, sie ist nicht tot. Sie lachen ihn aus. Das ist natürlich sehr traurig. Und dann treibt er sie alle raus, geht hinein, ergreift sie bei der Hand. Wir sehen das sehr häufig. Ne? Er ergreift den Aussätzigen, er berührt ihn, die Frau berührt ihn. Er ergreift diese, er berührt die Schwiegermutter von Petrus, er berührt dieses Mädchen und sie steht wieder auf und er bezeugt ein weiteres Mal die Wirksamkeit seines Wortes und seiner Position. Er kann Krankheit besiegen, er kann den Wind besiegen, er kann den Sturm besiegen, er kann den Tod besiegen, er kann den Teufel besiegen und er redet wie einer, der Vollmacht hat, weil er diese Vollmacht hat. Und das zeigt er durch diese ganzen Begebenheiten. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie aber sagten, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Die Blinden haben ja kein einziges Wunder gesehen. Ist klar. Sie sagen uns quasi, wozu brauche ich eigentlich meine Augen, um Jesus zu glauben? Sie glauben aber, dass er der Sohn Davids ist, das ist ein messianischer Titel, dass er der ist, den Gott gesandt hat, der von Gott beauftragt wurde. Und sie glauben ihm auch, dass er sie heilen kann. Er rührte ihre Augen an, wir sehen, das ist eine wiederkehrende Sache in seinem Leben. Und er heilt sie. Und er sagt wieder, wie das auch schon zuvor war, erzählt das jetzt nicht rum. Meine erste Mission ist das Kreuz und nicht das Königtum. Und bei den Besessenen, da sehen wir in diesem Falle besessen halt als einen Grund für die Stummheit dieses Menschen. Und er treibt den Dämon aus und der Mann fängt an zu reden. Und wieder sagen die Leute, das haben wir noch nie gesehen in Israel. Wir haben noch nie so jemanden gehabt, der so redet und wir haben noch nie jemanden so gehabt, der so vollmächtig handelt. Und wir sehen auch wieder, das sind immer so wiederkehrende Momente, ne? Die Pharisäer, die kapieren das immer noch nicht. Sie sagen, ja, der redet so mächtig, weil er selber besessen ist. Schlechte Theologie. Ja, sie sagen, er berührt die Aussätzigen, er macht dies und das falsch, er geht mit den Sündern und den Zöllnern essen und er treibt den Mund. Das interessiert ja gar nicht, ist ja nicht erstaunlich, wie hart diese Leute waren. Menschen werden geheilt, befreit, können reden, obwohl sie stumm sind, sehend, obwohl sie blind sind. Das interessiert die überhaupt nicht. Alles, was die interessiert, ist, dass die religiösen Regeln nicht verletzt werden. Sie sagen, ja, der ist bestimmt selbst besessen. Ich denke, dass wir dieses Lied nochmal singen sollten Und dass Gott uns alle ermutigen will heute, dass er in unserem Leben, ich weiß nicht, was es ist, was dir vielleicht besonders Sorge bereitet, ob es um irgendwas nicht sehen, irgendwas nicht sagen können geht, ob es um darum geht, dass das, was vielleicht der Aussatz bewirken würde bei jemandem im Leben, ob du das so empfindest, dass du dich nicht in Gesellschaft wagen kannst, dass das vielleicht hier zu sein für dich schon ziemlich Überwindung kostet. Sicherlich werden wir irgendwo alle angelogen vom Teufel, was es auch sein mag. Es ist ja wie ein Katalog ohne Ende, was es auch sein mag. Wir können Jesus glauben. I trust in you, ne, heißt in dem Lied. Wir können ihm vertrauen. Er kann den Teufel besiegen, er kann Krankheit besiegen, er kann meine Lebensumstände, die stürmisch sein mögen, verändern. Und es hat nichts mit toter Religion zu tun. Es hat alles mit Glauben an ihn zu tun. Lass uns das Lied nochmal singen, lass uns noch kurz beten am Ende und dann Gemeinschaft haben. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du einfach zeigst, welche Vollmacht du hast, Herr. Herr, du bist der Schöpfer und du bist der Erhalter dieses Universums und nichts in diesem Universum, keine Person und kein kleines Molekül kann sich deiner Befehlsgewalt widersetzen, Herr. Ermutige doch unsere Herzen mit dieser Gewissheit, dass du unser kleines Universum auch in deiner Hand hältst, Herr. Herr, danke für dein Wort. Segne die Gemeinschaft, Herr. Und wenn es irgendjemanden gibt, der in unserem Umfeld lebt, der gelähmt ist oder taub oder blind oder geistlich einfach von sündhaftem Aussatz befallen, den wir zu dir bringen können, Herr, dann zeig uns die Leute, Herr. Rüttel du uns auf. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.